Wir machen weiter in der Abrahamserzählung, überspringen einen kleinen Teil, der da vorkommt im 12. Kapitel, nachdem Abraham berufen ist und losgeht, kommt er an, landet Kanaan, durchzieht es schon und dann kommt eine Hungersnot und er muss nach Ägypten gehen. Und dann stoßen wir auf diesen Text, den wir hier im 13. Kapitel lesen und ich lese euch oder wir lesen gemeinsam die Verse 1 bis 13. So zog Abram, wie gesagt, er hieß noch Abram, so zog Abram herauf aus Ägypten mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, und Lot mit ihm ins Südland. Abram aber war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. Und er zog immer weiter vom Südland bis nach Bethel, an die Stätte, wo er zuerst sein Zelt war, zwischen Bethel und Ai, eben an dem Ort, wo er früher den Altar errichtet hatte. Dort rief er den Namen des Herrn an. Lot aber, der mit Abram zog, hatte auch Schafe und Rinder und Zelte. Und das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten. Denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander wohnen. Und es war immer Zank zwischen den Hirten von Abrams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Es wohnten auch zu der Zeit die Kanaaniter und Perisiter im Lande. Da sprach Abram zu Lot: Es soll kein Zank sein zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht alles Land offen? Trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten. Willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. Da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Gegend am Jordan, dass sie wasserreich war. Denn bevor der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie bis nach Zoar hin wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten. Also trennte sich ein Bruder von dem anderen, sodass Abram wohnte im Lande Kanaan und Lot in den Städten jener Gegend. Und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom. Aber die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Wir haben letztes Mal den Text betrachtet, wo Abraham losgezogen ist. Die Erwählung des Abraham durch Gott. Und wir haben das thematisiert, dass immer Loslassen und Segen, die Verheißung und der Segen zusammengehören. Für alle, die sich aufmachen und dem Ruf Gottes folgen. Im Prinzip etwas, was unser ganzes Leben durchdringt. Auch das nach der Predigt kam jemand auf mich zu und hat gesagt, hier, das trifft ja auf sämtliche Entscheidungen zu. Auch wenn wir älter werden, immer wieder heißt es loslassen. Und wenn wir nicht loslassen, dann können wir nicht zum Segen werden. Und das stimmt. Heute dieser Text, der thematisiert vielleicht vor allen Dingen das Loslassen wieder. Es kommt Text, wo stärker die Verheißung und der Segen im Fokus genommen wird, aber hier ist ein Text, der sehr auch das Loslassen beschäftigt. Und wir sind ja auch in einem Prozess des Loslassens als Gemeinde. Ich finde es total spannend. Und diesen Text nochmal zu betrachten, auch unsere Situation finde ich auch sehr gut. Immer wenn wir in Bewegung sind, gilt es loszulassen. Die Situation habe ich gerade geschildert. Gerade aus Ägyptenland wieder zurückkommend in das Land, treten die ersten anderen Probleme auf. Und was ist das, was es vor allen Dingen auftritt? Dazu möchte ich euch, dass ihr euch kurz vorstellt. Stellt euch eine sechsköpfige Familie vor. Sechsköpfige Familie, Kaffee trinken und dann das. Ressourcenknappheit. Versteht ihr? Das ist ein Thema, das spricht uns alle an. Auf verschiedenste Ebenen. Das ist das, was uns hier bei Abraham begegnet und bei Lot. Und Ressourcenknappheit hat immer ein hohes Konfliktpotenzial. Auch da. Was tun, wenn es nur noch einen Plätzchen gibt? Das ist ein hartes Thema in der Nachweihnachtszeit. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist. Wenn die Lieblingsplätzchen langsam aufgebraucht sind oder es nur wenige gibt. Ja. Am Wochenende durften wir nochmal das Plätzchen des Jahres 2023 probieren. Alle, die mitgeholfen haben. Aber mir wurde gesagt, eigentlich werden die nicht nochmal gebacken, ne? Nur ausnahmsweise. Ja, was ist, wenn sie alle werden? Hier heißt es, das Land konnte sie nicht mehr ertragen. Also das ist ja eine hochpolitische Aussage sozusagen in unserer Zeit. Das Land, diese Welt, kann sie nicht mehr ertragen. Zu sehr ausgebeutet. Es sind zu viele. Wir kennen das. Gold hatte er anscheinend und Reichtümer und Vieh. Aber mit all seinem Vieh war die Grundlage nicht mehr gegeben. Es war zu wenig Nahrung da für das Vieh und damit dann auch für die Menschen. Mit zu wenig zu essen. Uns begegnen diese Frage ständig. Im Privaten, ihr kennt das genauso, im Großen oder wie im Kleinen. Auch bei Kirchen ist es ein Riesenthema. Priorisierungsprozess dieses Jahr läuft durch. Wir haben nicht mehr genug. Es ist nicht mehr genug zu tun. Wir müssen kürzen. Und dann geht der Streit los, wenn nicht mehr genug da ist. Streit erst zwischen den Hirten. Und jetzt sind die Oberhäupter der Clans sozusagen, stehen da. Und Abraham weiß, es muss eine Entscheidung her. Sonst kommt Streit auf. Und ich dachte an unsere Gemeinde und dachte, ja, und wir ziehen zusammen in ein Haus, das nicht leer ist, sondern eine Gemeinde schon da ist. Und wir feiern gemeinsam Gottesdienst. Wie wird das sein? Ja, wenn da Ressourcenknappheit ist. Die Einstellung bei der Technik nicht richtig. Instrumente, Raumnutzung, Streitpotenzial bei den Sachen Sauberkeit. Ach man, das ist ja genau dieselbe Situation, oder nicht? Was kommt da nicht alles auf uns zu? Das ist nicht abwegig. Das ist brandaktuell für uns, individuell, aber auch als Gemeinde, als Gesellschaft. Als Menschheit. Zu wenig da für viele und große Bedürfnisse. Und ich finde, es steckt eine große Weisheit dahinter, die Abraham schon sagt hier an dieser Stelle, nicht jeder kann alles haben. Es geht nicht mehr so weiter, wie es bisher weitergeht. Das ist mal eine wichtige Entscheidung. Wir müssen was ändern. Und wenn wir das ignorieren, dann wird das Land leiden. Das Land konnte es nicht ertragen. Also weitermachen ist nicht. Konflikt, wie lösen wir das? Und nun gibt es drei Möglichkeiten. Entweder jammerst du und sagst, oh ja, das ist alles ganz schwierig und schlimm und Verzweiflung. Oder, zweite Variante, das ist der eine Weg, der uns entgegengebracht wird hier und auftaucht. Du versuchst noch das Größtmögliche rauszuholen für dich. Ne? Ich sag nur hier. Schlag zu, stopf's dir im Mund und kein anderer hat was. Die Sache ist geklärt. Wer schnellste gewinnt. Oder der dritte Weg, der uns hier auch im Abraham begegnet, du vertraust Gott und du lässt los. Total spannend. Und genau diese zwei Ansätze wollen wir uns gucken. Also nicht den Verzweiflungsweg, den gehen wir mal nicht, sondern die zwei anderen. Die zwei anderen Wege nehme ich jetzt den Vorteil rauszuschlagen oder den anderen zu vertrauen. Was das bedeutet. Der erste begegnet uns im Prinzip im Lot. Ja, ihm wurde die Entscheidung nahegelegt. Im Prinzip konnte er wählen, aber guckt mal, was es da heißt. Also, als er die Entscheidung vorgelegt bekommt, Klammer auf, ist ja auch schon eine große Sache von Abraham, ne? Der war der Ältere. Das war der Onkel. Ich glaube, der hätte einfach sagen können, so machen wir es, Punkt. Aber nein, er lässt die Entscheidung. Und jetzt darf der Lot wählen. Und dann heißt es in Vers 10, und er sah, dass das Land großartig war, da unten am Jordan. Und dann hin, das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Also Sodom und Gomorra, der glaube ich, so in der Gegend da, wo Tote Meer war und so, ist, wo Tote Meer jetzt ist. Also anscheinend soll das eine fruchtbare Gegend gewesen sein. Hier wird es beschrieben, als ob es Zweistromland, wie die Gärten, wie Ägypten, also das Nildelta. Das muss geblüht haben sozusagen. Und er guckt das, grüne Auen und nicht das karge, öde Gebirgsland von Israel da oben. Noch heißt er nicht Israel, von Kanaan. Und ich finde, das Saar, das erinnert genau an dieses Saar in den ersten Kapiteln der Bibel. Und die Frau sah die Frucht. Und sie war so gut zu essen. Und ja, kennt ihr das nicht auch? Und ihr sah das Plätzchen. Und es sprach zu mir, du sollst mich erwählen. Du allein, nur nicht die anderen. Du brauchst mich. Ja, ich brauch dich. Versteht ihr, das ist immer so. Also das ist die Versuchung in dem Moment, das zu sehen. Und nur das, was sich offensichtlich erzeigt und du denkst, ja, ich brauche das, ich brauche das. Und wenn ich jetzt nicht den Vorteil raushole und für mich sorge, dann ist alles aus. Und so ist es auch hier bei dem Lot. Er sieht, was vor Augen ist, aber er sieht so vieles nicht, was der Text so nebenbei einfließen lässt. Das Land ist gut, aber wie die Leute drauf sind, ist nicht gut. Aber das nimmt er nicht wahr. Er denkt nicht von der geistlichen Ebene her, sondern er sieht nur von seinem Bauch, sozusagen, was er braucht. Er hört nicht auf den Plan Gottes. Ich sah, ich finde, mich beschäftigt das. Also wie oft ist das auch bei uns? Ich sah das neue Handy und ich dachte, ich brauche es unbedingt. Letztes Jahr habe ich mich mal damit beschäftigt, ob wir uns nicht einen Beamer und eine Leinwand anschaffen sollten. Und ich habe mir überlegt, wozu eigentlich? Ja, aber wenn du dich damit beschäftigst, denkst du, ja, das ist doch cool. Dann kannst du viel größer Filme gucken, wenn du willst. Weil wir haben nur so einen Laptop eigentlich, auf dem wir, wenn wir Filme gucken, darüber gucken. Und dann, ja, du siehst ein neues Hobby. Also ich habe es noch nicht gemacht, ne? Ich habe mich da entgegengeschieden. Der Text hat auch nochmal neu dazu geredet, vielleicht das zu verschieben, diese Sache. Aber vielleicht siehst du ein neues Hobby. Von einer Sache zur anderen. Es gibt ja so viele coole Sachen, die man tun könnte. Und du siehst es und denkst, ja, das solltest du auch tun. Bei Beziehungen ist es manchmal so, manchmal spricht so eine andere Person, taucht auf und denkst, ah, Mann, mit der Person zusammen zu sein, das verspricht doch viel besser zu werden. Grüner, schöner, mehr Leben verspricht. Der neue Job mit all seinen Verlockungen, mehr Geld, höheren Gewinn, bessere Aussichten auf Karriere. Leute, es schleicht sich überall ein. Dieses Sehen, die Vorteile zu sehen und so vieles nicht zu sehen. Und genau da legt der Text sozusagen seinen Finger hin. Ein bisschen so. Guckt die zwei Alternativen. Durchdenkt es mal. Man kann den größeren Gehalt, das größere Gehalt bei einem Job sehen und wie oft nicht, was er dich kosten wird. Was er für seine Folgen hat. Manchmal siehst du die Attraktivität einer neuen Beziehung, aber du siehst nicht, was du alles aufgeben musst. Auch hier, der Lot steht im Prinzip vor einer Entscheidung. Noch was finde ich total faszinierend. Im Prinzip, wenn ihr weiterlest, werdet ihr später feststellen, der Lot ist in eine Stadt gezogen. Hey, das waren doch Nomaden, die mit ihrem Vieh umgezogen sind. Aber er lebt dann in Sodom und Gomorra. Er ist irgendwie sesshaft geworden. Der Abraham bleibt in Bewegung. Interessant, oder? Ist das verbunden, unser Wunsch, sesshaft zu werden, Sicherheiten zu gewinnen mit dem größeren Profit? Gut, das nur als Gedankenanstoß. Der Weg des Lots, der Weg, den größten Vorteil jetzt rausholen zu müssen, den vermeintlich größeren Vorteil. Und auf der anderen Seite der Abraham. Gucken wir uns denn mal an, den Abraham. Als erstes fällt uns auf, dass in dem Text heißt, er sagt, ey, soll doch kein Streit sein, wir sind doch Brüder. Was für ein weiser Ausspruch. Er sieht nicht zuerst, oh, das Problem, wie kriege ich meine Schafe versorgt? Sondern das Erste ist, er denkt in Beziehung. Und er sagt, also was nicht sein soll, ist Streit zwischen uns. Komm, wir treffen eine Entscheidung. Und meine Grundlage ist, du und ich, wir sind Brüder. Der ist Neffe und er ist Onkel. Also ich glaube wirklich, dass es ein hierarchisches Gefälle gab, aber er sagt, wir sind doch Brüder. Und wenn es klar ist, wir wollen nicht streiten. Klammer auf, denkt an unsere Zukunft. Wenn wir mit unseren Brüdern zusammen dann im Haus sind. Wenn ihr sagt, oh, da kommen Konflikte auf. Was ist hier, was ist meins, deins? Wie klären wir das? Die Grundlage jeder Entscheidung sollte vielleicht sein. Wir sind doch Brüder, wir sind doch Geschwister. Also das ist die Basis. Darum wollen wir zuerst kämpfen. Und dann gucke ich nach dem anderen. Das ist das erste Faszinierende, was uns hier begegnet an Abraham. Und das zweite, er scheint nicht nach den Augen zu gehen, sondern er lässt die Freiheit und damit lässt er eigentlich los. Er verzichtet. Er weiß, er ist ja nicht dumm. Ja, er ist ja nicht so alt geworden und sieht nicht mehr so weit und sieht nicht, was da hinten das Land viel besser aussieht als das andere, sondern er lässt los. Und das kann er aus irgendeinem anderen Grund heraus. Das gucken wir uns gleich noch an. Aber im Prinzip verzichtet er auf den Vorteil. Das ist eine Art zu sterben, ihr Lieben. Das tut weh, wenn du dich gegen den Impuls entscheidest, jetzt für dich zu sorgen oder das Beste rauszuholen. Im Prinzip wählt er den Weg der Demut. Wir alle haben begrenzte Zeit, Mittel, Wege, was auch immer. Und wir immer wieder müssen wir die Entscheidung zwischen Lot, dem Lotweg und dem Abrahamweg gehen. Den jetzt für meinen Profit sorgen, für meinen Vorteil oder den Weg der Demut. Und der Text scheint uns zu sagen, hey, du musst dich entscheiden und du musst wählen. Wähle ich, worauf ich Lust habe, was auf dem ersten Blick Gewinn ist, oder wähle ich den Weg des Vertrauens auf Gott? Und ich kann sogar vielleicht mal auf meinen Vorteil verzichten. Und der Text ruft uns fast förmlich zu, wähle den Weg der Demut, des Verzichts. Wähle den Weg damit der Verheißung und des Vertrauens. Und ich glaube, das ist nämlich das, was hier hintersteckt. Er weiß von der Güte Gottes. Das gucken wir uns gleich an. Und deswegen kann er loslassen. Ne? Das nächste Mal, wenn er in eine Pandemie geht, denkt an diesen Text, wenn die Pandemie kommt. Wenn Klopapier und Öl wenig werden, ne? Öl war später, Öl war Kriegszeit oder ist Kriegszeit. Welchen Weg wählst du? Bist du der Lot-Typ? Jetzt sehe ich zu, dass mein Bunker voll wird mit Klopapier. Oder sagst du, ich wähle den Weg des Vertrauens. Ich weiß nicht, wie der Puls bei euch war. Könnt ihr mal gucken. Und das Interessante ist, wenn ich den einen Weg wähle, dann sehe ich meinen Vorteil, aber ich höre auf, den anderen als Bruder zu sehen. Dann ist er nämlich mein Konkurrent. Oder ich wähle den anderen Weg des Vertrauens und dann kann ich den anderen als Bruder sehen, kann loslassen. Und es ist eigentlich auch der Weg, der zum Frieden, ja sogar zum Segen führt, werden wir gleich sehen. Seht ihr, der eine Weg ist immer Vorteil, Vorteil, dann ist Krieg angesagt. Hier nicht ganz, es wirkt dazu, die sind ja noch verbunden. Aber letztlich, guckt mal in euch hinein. Ja. Also wie, und das ist die große Frage, ups, da habe ich doch was vergessen. Da fehlt eine Folie. Ah, die kommt später, einmal mit Profis arbeiten. Was hilft, die richtige Entscheidung zu treffen? Die richtige Entscheidung zu treffen. Im Prinzip, genau, den Weg des Loslassens zu gehen, des Vertrauens. Und dazu drei Gedanken. Jetzt muss ich gucken, ich kenne meine Präsi nicht. Jetzt super, einmal mit Profis arbeiten. Kommt da noch was? Ja. Also ja, das ist das Bier. Entscheide ich für den Weg der Demut, des Friedens und des Segens. Nämlich. Und das finde ich schön an diesem Text. Wenn ihr reinguckt, ganz am Anfang ist eigentlich ein Hinweis und am Schluss ist ein Hinweis. Und der Schluss, Ende des Textes sagt nämlich, aber die Leute von Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn. Also so nebenbei sagt der Text, der Lot hat was nicht gesehen. Behaltet ihr es im Blick. Nämlich das Erste, was der Text sagt, ist, wenn du vor so einer Entscheidung stehst, im Kleinen oder im Großen, schau doch mal weiter. Nicht unmittelbar, das brauche ich jetzt, sondern weiter. Im Prinzip ist es die Frage, zu was würde dich die Entscheidung, die Lotentscheidung führen? Was würde es aus dir machen? Zu was würdest du werden? Das ist nämlich, was hier mitschwingt eigentlich. Wenn ihr reinguckt in den Text, nämlich heißt es, wie geht es denn mit Lot weiter, danach weiter? Das ist nämlich ganz spannend. Er wird ein Teil von Sodom und Gomorra. Er wird, und dann wird er in die Kriege hineingeführt. Es gibt Kriege und die werden kämpfen gegen Sodom und Gomorra. Und er wird als Geisel sozusagen mit weggeschleppt. Das ist krass. Und später, als das Gerichtshandeln wiedergeht von Gott über Sodom und Gomorra, auch da spielt wieder Lot eine passive Rolle, aber der ist mittendrin. Also der ist in der Schusslinie von Gott auf einmal, weil er sich dahin reinbegeben hat sozusagen. Er ist in etwas verwickelt, wo er nicht reinkommen wollte. Hätte er mal weiter geschaut. Er ist ein Spielball sozusagen von dieser Kultur, in die er sich da hineinbegeben hat. In diese Welt. Was auch immer. Wenn du dich für diesen Weg des Profits und des Vorteils entscheidest, dann machst du was. Du entscheidest dich für einen Weg und auch für eine Gegend, sage ich mal, für eine Art zu leben. Und dann macht die auch was mit dir. Sie verändert dich. Und sie prägt dich wohin. Und das Interessante ist, wenn ihr weiterliest, was mit Abraham geschieht, das ist unheimlich spannend, dann seht ihr, er ist es, der loszieht und die Könige von Sodom und Gomorra und seinen Neffen rettet aus der Hand der anderen Könige, die überfallen. Er wird zur Rettung für die Leute. Und später, geistlich, ist er auch der Rettung, vielleicht sogar für Lot selber, weil er es ist, der vor Gott kniet und sagt, Erbarmen, Erbarmen mit dieser Stadt. Wenn es da noch ein paar Gerechte bist, rettest du sie, lässt du das Gericht vergehen. Versteht ihr? Weil Abraham offenbar loslassen konnte, war er sozusagen ein Gegenüber von dieser Sodom und Gomorra-Sache. Konnte er zur Rettung werden? Konnte er positive Impulse reingeben? Konnte er zum Segen werden? Ich dachte, wow, vielleicht stellt sich so Gott auch Christsein vor. Mitten in dieser Welt, ja. Und doch nicht getrieben von dem Geist dieser Welt, Angst um den Profit zu haben. Was ist, wenn wir wirklich den Weg des Vertrauens leben würden und des Loslassens? Dann wären wir ein Gegenüber, zum Segen zu werden, immer wieder Impulse zu geben, vielleicht Leute sogar rauszureißen, die sich sorgen, kaputt gehen, die Konflikte, die herrschen, wo Leute übereinander herfallen. Aber wenn du mittendrin stehst, wenn du dich auf dem Weg des Profits, des Lotwegs begehst, dann bist du mittendrin und wurstelst, dann kannst du auch kein Gegenüber sein, dann kannst du keine Hilfe sein, dann kannst du kein Segen sein. Dann bist du nämlich damit beschäftigt, dir selber das Beste noch rauszuholen oder nicht unterzugehen, nicht gefressen zu werden oder andere zu fressen. Versteht ihr? Oh, was für eine krasse Perspektive. Und wenn ihr über den Abraham nachdenkt, dann denkt ihr, wow, er ist zum Segen geworden. Er wurde zur Rettung für die Leute. Wenn du ein Teil davon bist, kannst du das nicht mehr sein. Deswegen überlege, zu was es dich diese Entscheidung macht, wer du sein willst. Willst du einer sein, der Frieden verbreitet, Segen? Oder willst du mit eintauchen und dein Herz wird noch mehr voll Sorge, mehr Konflikte, Angst, Kampf um den eigenen Vorteil? Das ist die eine Sache. Denke weiter. Und die zweite Sache ist, errichte Denkmäler, die dich erinnern daran, dass Gott gut ist. Das ist der Anfang des Textes. Wir überlesen das so schnell, ne? Da heißt es, der Abraham kommt und das Erste, was er macht, er kommt an die Orte, wo er schon war und wo er schon einen Altar erbaut hat und da ruft er den Namen des Herrn wieder an. Ihr müsst euch vorstellen, Abraham durchzieht das Land und überall stellt er Altäre auf. Das war seine Art, Gott zu danken und zu loben und zu sagen, ich bin angekommen. Wow, du zeigst mir das Land. Du bist treu. Du hast deinen Bund gehalten. Du führst mich hier lang. Jetzt kommt er aus Ägypten wieder, sieht seinen Altar, denkt, ja stimmt, Gott war treu. Gut. Und er bringt ihm wieder ein Opfer sozusagen, als Dankopfer und sagt, du bist gut, du hast mich geführt. Und dann kommt diese Notsituation und ich glaube, seine Seele hat gerade erst wieder, wurde erinnert daran, Gott ist gut, er hat dich doch die ganze Zeit geführt, er hat dich die ganze Zeit versorgt. Guckt, er wird es auch diesmal gut machen. Und was tut er? Er sagt, wir müssen entscheiden, triff du die Entscheidung. Ich bin relaxed, denn Gott ist gut. Ich habe mich selbst erinnert. Ich habe ein Altar errichtet, ein Denkmal. Oh Leute, wir brauchen das, wir brauchen solche Erinnerungen. Er konnte loslassen. Nee, sind wir hier beim Plätzchen? Genau. Stellt euch doch mal vor, Leute, die wissen, dass Gott gut ist. Magst du es essen? Hey, ich kann verzichten. Oh, magst du es essen? Oh, kein Problem und so. Du, das ist ziemlich unrealistisch, jedenfalls bei unserer Familie. Okay. Aber wenn die Herzen voll sind mit der Güte Gottes, dann kannst du dein Lieblingsplätzchen gerne wem anders geben. Und dann freust du dich daran, dass der anderes isst. Mann, es werden wieder Plätzchen gebacken für mich. Der Herr wird mich versorgen. Andere haben, was du nicht hast. Du kannst dich dran freuen. Erinnere dich an die Güte Gottes, wo du schon beschenkt worden bist. Dein Job ist gerade schwierig. Hast du Erinnerung daran, wo er gut war? Wo Gott in dem Job dich gesegnet hat? An dem Ort, wo du bist? Deine Ehe ist schwierig. Hast du gute Erinnerungspfeiler aufgerichtet über die Momente, wo sie richtig toll war? Dass du dich dran erinnerst? Wie kostbar der andere die andere ist. Vieles lebt davon, so eine Erinnerung aufzuhalten. Du hast Konflikt mit deinen Geschwistern in der Gemeinde oder anderen Menschen? Hast du Erinnerungspfeile, wie kostbar und wertvoll die anderen sind? Denkmäler errichtet, für die du dankbar bist. Wohl dem, der Altäre errichtet hat, die ihn darauf hinweisen. Und sein Buch How to Dead sagt oder schreibt Gerard Lopez, Gott ist dafür bekannt, sich um uns zu kümmern. Und wir sind dafür bekannt, zu vergessen, was er getan hat. Wir leiden an einer, so sagt er, geistlichen Vergesslichkeit. Und er will lernen von den Vätern, die überall Altäre aufgerichtet haben, Denkmäler der Erinnerung. Und er hat das selber eingeführt. Und das will ich euch hier an dieser zweiten Stelle mitgeben. Nicht nur vorauszudenken, sondern Altäre aufzurichten, so Denkmäler in eurem Alltag zu errichten, die euch immer wieder permanent erinnern daran, dass Gott gut ist. Und er hat so ein paar Beispiele da gebracht in seinem Buch und die teile ich einfach gerne mit euch. Zum Beispiel sagt er, haben Sie eine Box, beziehungsweise Sie haben eine Vase, aber du kannst natürlich auch eine Box nehmen mit einem Notizzettel. Und immer wenn dir was einfällt, du eine Begegnung mit Gott hattest, die dich berührt und du merkst, oh, er ist da, er hat mich beschenkt oder was auch immer, dann haben sie es in der Familie draufgeschrieben und in diese Vase geschmissen. Und die machen es, dass sie nach einem Jahr, Anfang des Jahres, sich die Vase nehmen und gemeinsam die Zettel durchgehen und staunen darüber, wie gut Gott ist. Und darüber nachdenken, sich austauschen, wie treu er ist. Was könnte eine Box sein, die du aufrichtest? Vielleicht sogar mit der Familie gemeinsam, mit dem Partner, der Partnerin gemeinsam, wo du immer reinschmeißt und irgendwann guckt ihr gemeinsam rein und geht das durch. Erinnert euch daran, wie gut Gott ist in deinem Leben. Nicht nur abstrakt, theoretisch, sondern bei dir. Oder der leere Teller. So schreibt er, sie stellen auf den Tisch zusätzlich zu denen, wo sie hinstellen, noch einen leeren Teller. Und er erinnert sie zum einen daran, dass Gott sie versorgt. Ja, es gibt viele andere, auch erinnert daran, dass es viele andere nicht gibt, die einen leeren Teller vor Augen haben. Und das zeigt ihnen, wow, wie gar nicht selbstverständlich ist, dass ihre Teller gerade gefüllt werden. Und es erinnert sie gleichsam daran, dass sie Gott gesegnet hat, damit sie ein Segen sind, nämlich dass sie auch geben können aus dieser Fülle. Und ganz praktisch erinnert sie daran, wen willst du eigentlich mal, dass du, weil du uns gesegnet hast und so gut mit uns bist, hier an diesem Tisch sitzen haben willst. Wen willst du einladen? Ja, vielleicht ist es eine Chance, einen leeren Teller immer mitzudecken, um sich daran zu erinnern. Erinnerung. Der leere Teller als kleiner Altar, als Erinnerung, als Denkmal. Beim Betten machen, sagt er. Wenn er die Betten glatt streicht, dann versucht er daran zu denken, dass Gott so gut ist, weil er immer wieder ins Chaos Ordnung reinbringt. Weil er heil macht, was kaputt ist. Dafür ist er gekommen und das liebt er. Also meditiert er jeden Tag, wenn er Decken Bett glatt macht, darüber, dass Gott genau das will. Und manchmal setzt er sich hin und sagt, dann bringe ich ihm das, was nicht heil ist in meinem Leben. In diesem Moment. Betten machen, eine alltägliche Handlung als Denkmal daran, was Gott vorhat und wie er gut ist. Oder Abendessen im Kerzenschein. Ja, nicht als romantische Geste, sondern als jetzt ist alles mediale mal aus und wir sehen nur uns und diese Kerze. Erinnerung daran, dass eigentlich nur die Menschen, dass es das Wichtigste ist, diese Menschen, mit denen ich hier an den Tisch sitze und die Gegenwart Gottes. Mehr als alle Bildschirme, auf die wir schauen. Und wie gut er ist, dass er uns so miteinander beschenkt hat, dass er da ist. Die Erinnerung als kleine, sozusagen eine Geste, wie kostbar es ist. Euch fallen noch andere Sachen ein. Ich fand, es schon tolle Ideen. Nehmt die Idee mit und die Hausaufgabe heute, gemeinsam oder jeder für sich alleine zu überlegen, gemeinsam auch, wenn ihr Familie seid oder Partnerschaft, wie könnt ihr Denkmale errichten? So wie Abraham, der das Land durchzogen hat, sich Altäre gebaut hat. Was sind eure Denkmale, die euch erinnern an die Güte Gottes, dass Gott gut ist? Ihr werdet sie brauchen, um loslassen zu können, um vertrauen zu können, wenn es schwierig wird und die Entscheidungen zu treffen sind zwischen dem eigenen Vorteil oder dem Weg des Vertrauens. Dann werden euch diese Denkmäler helfen. Und als letztes, als dritten Punkt der Erinnerung, immer wieder, und ich werde nicht träge, euch daran zu erinnern, das Evangelium selbst von Jesus Christus. Es macht dein Herz frei, zu vertrauen, wenn du schaust, wie Jesus selber war, am Kreuz hängt, kommen die Leute und sagen, komm herab, dann glauben wir an dich. Und dann denke ich, wow, was für eine Versuchung, den eigenen Vorteil mitten in diesem Leid noch zu gehen. Zu sagen, wenn ich jetzt runtergehe, meine Macht gebrauche, dann werden sie an mich glauben. Was wäre aus ihm geworden? Ein großer König, ein Held, der die Römer bezwingt, Aufbruch, Erweckung im Judentum zur damaligen Zeit. Aber was wäre er nicht geworden? Er wäre nicht das Sühneopfer geworden für uns, das der Welt Sünden trägt, das ewige der Ewigkeit, in alle Zeit und Ewigkeit hineinreicht. Das wäre er nicht geworden. Und so trifft er eine Entscheidung zu bleiben, nicht seinen eigenen Vorteil zu suchen, sondern den Weg weiterzugehen. Den Abraham-Weg loszulassen. Und er wird zum Segen für uns, bis in unsere Zeit. Für dich und mich. Weil er trägt, was wir verbockt haben. Und weil er der Verheißung vertraute, blieb er da. Er kannte die Verheißung der Schrift. Aber Leute, wenn du am Sterben bist, dann kannst du noch so oft gelesen und gehört und gefehlt erfahren haben, nach 3 Tagen wird er auferstehen. Selbst wenn er davon überzeugt worden ist, war er, das hat er ja gesagt. In den Momenten, wenn du blutest und Schmerz hast, stelle ich mir nicht so vor wie, alles gechillt, hey, das wird an ihm genagt haben. Vertrauen ist nicht immer eine leichte Entscheidung. Doch er vertraut den Verheißungen und ließ los, ließ sich nicht von dem nahen, offensichtlichen Gewinn treiben und wurde zum Segen. Das Evangelium selbst erinnert uns daran, den Weg des Vertrauens zu gehen, der letztlich ein Weg des manchmal des Loslassens ist, aber um den größeren Segen zu bekommen und zum Segen für andere zu werden. In diesem Sinne, ihr Lieben, welchen Weg wählst du? Im Großen und im Kleinen, in täglichen Entscheidungen oder Lebensfragen? Den Weg des Lots oder des Abrahams? Amen.